Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Freitag und zwar der 2. Dezember 2022. Und was soll ich sagen? Heute habe ich ein gutes Thema. Heute habe ich gute Laune. Warum habe ich gute Laune? Ich möchte es noch nicht verraten. Ich sag's euch gleich. Vielleicht, weil ich gestern Abend Premiere hatte. Ja, die erste Show meines Jahresrückblicks. Schluss jetzt habe ich gestern zur Aufführung gebracht in Magdeburg. Jawohl, ich gehe dahin, wo es hart ist und alles andere als leicht, um auszuprobieren, ob das, was ich da tue, auch funktioniert. Denn ich sage, who makes it in Magdeburg makes it everywhere. Ja, und ich mache es auch in Berlin. Und zwar an Silvester und am 1. Januar spiele ich meinen Jahresrückblick. Und gestern habe ich die erste Show gemacht. Und ich sage euch, erste Shows immer, boah, aber Magdeburg hat mich da gut durchgetragen. Das war das beste Ereignis gestern Abend. Und das zweitbeste, das ereignete sich, während ich auf der Bühne stand. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Also was es genau ist, will ich noch nicht verraten, aber gleich sage ich es. Also das zweite großartige Ereignis, ihr ahnt es schon. Ja, was war es wohl gestern Abend, während ich auf der Bühne stand, was da passiert ist, was mich erfreut? Nein, es war natürlich keine Rede von Olaf Scholz, die erneut keine Sau interessiert. Es war was anderes. Ich komme gleich drauf zurück. Aber jetzt gucken wir erstmal auf meinen Adventskalender hier hinter mir. Ich habe so einen Studio-Adventskalender hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und mein Problem ist, der besteht aus geschmolzener Schokolade. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe hier in meinem kleinen Studio die Gasheizung bei mir so weit aufgedreht, dass ich hier in Unterhose vom Mikro sitzen kann. Ja, ich möchte dieses Karibik-Sommer-Feeling. Ich möchte dieses, Achtung, Andeutung auf das Thema, das mich so erfreut, Costa Rica-Sommer-Feeling. Das möchte ich haben. Mitten im Winter. Ja, ich möchte dieses Katar-Sommer-Feeling, diese Katharsis des kleinen Mannes auch im Winter haben. Ja, versteht ihr? Ja, wir kommen gleich drauf zurück. Auf jeden Fall ist es bei mir so schön warm, dass meine sämtliche Schokolade in meinem Adventskalender, den mir Mutti gebastelt hat, dass die Schokolade flüssig geworden ist. Ja. Darf ich zu Hause nicht erzählen, sonst kriege ich Ärger. Ja, bei Mutti. Und warum ist es so? Weil ich es kann. Weil Papa, also nicht meiner, sondern doch meiner, Papa-Staat, meine Rechnung bezahlt.
Die Idee der Regierung, Privathaushalte sowie kleinere und mittelständische Unternehmen, aber auch Sozial-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sollen bei den Energiekosten entlastet werden. Für Gas- und Fernwärmekunden heißt das, der Staat übernimmt die Abschlagszahlung.
Ich genieße es so richtig, hier vor der warmen Heizung zu sitzen, muss ich sagen. Da ist nämlich alles andere. Da bin ich auch letzte Generation, kann mich mal, Robert Habeck kann mich mal, alle können mich mal. Ich sitze hier vor der warmen Heizung und es geht mir gut. Es ist jetzt auch plötzlich politisch korrekt zu heizen. Weil das Gas eben nicht mehr aus Russland kommt. Also ethisch einwandfreies Gas. Vaterstaat zahlt und ich kann die Füße hochlegen.
Die meisten Kunden müssen sich erst einmal um nichts kümmern. Die Energieversorger verzichten auf den Abschlag oder müssen den bereits überwiesenen Betrag zurückerstatten. Das gilt für Haushalte und Mieter, die einen direkten Vertrag mit dem Energieunternehmen haben. Bei Mietern, bei denen die Abrechnung über die Nebenkostenabrechnung erfolgt, ist der Vermieter zuständig. Er hat allerdings bis zum Dezember 2023 Zeit, den zurückzuzahlenden Abschlag mit den Gesamtkosten zu verrechnen und an den Mieter weiterzugeben.
Wie, was? Mein Vermieter verrechnet das und ich krieg das dann doch erst in einem Jahr bezahlt? Sag mal, was ich immer frage ist, dafür, dass ich nicht frieren muss, warum kann es in Deutschland nicht einfach mal einfach sein, dafür, dass es mir gut geht? Ne? Also ich finde, dafür, dass es mir gut gehen kann, sollte es auch mal alles ein bisschen simpler zugehen. Naja, Dinge wie die Abschlagszahlung oder die Energiepreisbremse, kann man die nicht einfach mal umsetzen?
Wir machen es in Deutschland komplizierter als alle anderen in Europa. Es ist ein gemeinsames europäisches Vorhaben, Preise zu begrenzen. Wir machen es aber komplizierter als alle anderen. Wenn sie es so umsetzen, dann werden wir zum Europameister für bürokratische Umsetzung.
Das sagt Andreas Jung von der CDU im Bundestag. Die anderen können einfach und wir können kompliziert. Also wir können einfach. Kompliziert. Das ist das Schöne. Wir sind die Quadratur des Kreises. Bürokratie-Europameister. Immerhin wäre das mal wieder ein Titel für uns Deutsche. Und am Ende müssen wir doch mal wieder nehmen, was wir kriegen. Ja, denn, und jetzt komme ich zu meinem Thema des Tages, das sich ereignet hat, während ich gestern meine kleine, wirklich kleine Preview-Premiere in Magdeburg feierte. Die deutsche Nationalelf ist bei der Fußball-WM ausgeschieden. Yes, was für ein Glückserlebnis. Es ist geschafft, ja. Und zwar das Geilste ist, es war ein völlig absurder Abend. Sie haben gewonnen und trotzdem verloren. Ne? Das ist toll. Das ist das, was man sich von der AfD als Wahlergebnis immer wünscht. Wobei, da wünscht man sich, dass sie gar nicht gewinnen. Aber wenn sie schon gewinnen, dann sollen sie dabei trotzdem wenigstens verlieren und keine Chance haben. Ne? Und das genau ist jetzt passiert. Ja, die deutsche Nationalelf hat erfolgreich gegen Costa Rica getroffen. Also geschossen und getroffen und ist trotzdem raus. Und zwar, weil Japan gegen Spanien gewonnen hat. Das verstehen natürlich jetzt wirklich nur eingefleischte Fußballfans, die auch noch Lust haben auf Mathematik. Mir ist das alles zu hoch. Ich freue mich nur, dass die Deutschen raus sind und damit drei Leute weniger die Fußball-Weltmeisterschaft gucken. Hoffe ich, glaube ich, meine ich jedenfalls. Ja, heute schon am Mittag geht es zurück für die deutsche Nationalelf nach Deutschland. Sie wollen so schnell wie möglich weg aus Katar. Kann ich gar nicht verstehen. Ist doch so ein schönes Land. Ist doch so toll. Ist doch warm da. Warum bleibt man da nicht? Ich meine, da ist es so warm, ohne dass man wie ich hier heizen muss. Da kann man einfach so in der Unterhose. Nee, die wollen einfach zurück und freuen sich jetzt schon auf 2024, denn dann ist Fußball-EM in Deutschland. Ja, hier bei uns endlich wieder ein Sommermärchen. Naja, vielleicht auch nur ein Vorrunden-Sommermärchen. Mal gucken. Aber in anderthalb Jahren erleben wir den Wahnsinn wieder, aber dann hier bei uns und dann bei warmen Temperaturen, wenn wir den Klimawandel so richtig genießen im Sommer draußen und uns wieder am Brandenburger Tor versammeln und Hansi Flick oben auf der Bühne steht und sagt, ist trotzdem wieder nichts geworden. Wir werden sehen. Thomas Müller möchte seine Karriere offensichtlich beenden. Soll er mal. Es wird ein Einschnitt. Also gestern, das wird ein Einschnitt. Was für einer, weiß ich nicht. Aber ich finde es immer gut, wenn man keine Ahnung hat von Fußball, zu sagen, das wird ein Einschnitt für die deutsche Nationalelf. Und nicht nur für sie, auch für den DFB und weit darüber hinaus. Ja, so. Ich klinge schon fast wie ein Fußballkommentator, findet ihr nicht? Ja, finde schon. Also das wird, glaube ich, 2024 meine Nebenkarriere, dass ich hier der männliche Jesse Welmer werde und hier Sportschau, ne? Ja, so eine Mischung aus Reinhold Beckmann, wie heißt sie vom ZDF? Simone Müller-Hohenstein oder hier und Jesse Welmer und wen gibt's noch? Bellariti. Ja, auf jeden Fall deutscher Nationalelf raus. Das heißt, ich hoffe, ich muss in diesem Podcast, in diesem Jahr nicht mehr über die Fußball-WM sprechen. Und wenn doch, dann werde ich sie geflissentlich ignorieren. Egal, was mir meine emsigen Redakteure hier aufschreiben. So, und es gibt eine Truppe und damit ist genug für Fußball heute. Wirklich genug für Fußball. Also genug diesem blödsinnigen Sporttribut gezollt. Es gibt eine Truppe, die noch unbeliebter ist als unsere deutsche Mannschaft. Und zwar, Achtung, diese hier.
Nach knapp einem Jahr im Amt zeigt sich im ARD-Deutschland-Trend viel Kritik an der Bundesregierung. Nur 30% der Deutschen sind mit der politischen Arbeit zufrieden.
Wow, nur 30% der Deutschen sind zufrieden mit der Regierung. Das ist natürlich echt hart. Ich finde das fast ein bisschen ungerecht, denn sie tut doch wirklich so viel. Also ganz ehrlich, Deutschland-Ticket in Aussicht gestellt, Energiepreisbremsen in Aussicht gestellt, Zeitenwende in Aussicht gestellt, Energiewende in Aussicht gestellt. Das muss man wirklich der Ampel lassen. Sie hat wahnsinnig viel in Aussicht gestellt. Also sie hat sich total viel vorgenommen. Also sie hat sich vorgenommen, sich sehr viel vorzunehmen. Nur leider hat sie sich nicht nur was vorgenommen, sondern sich dabei auch übernommen und relativ wenig umgesetzt. Aber immerhin, Hauptsache was vorgenommen. Das ist doch schön. Und immerhin, das Cannabis kommt. Also das Cannabis kommt. Ja, das ist das Wichtigste. Okay, wenn die EU zustimmt. Also auch das haben sie sich vorgenommen. Verdammt nochmal. Man kommt nicht raus aus der vornehmen Schleife mit dieser Ampel. Also, nächstes Thema. Die Zeiten ändern sich, das merken wir auch in der Handelspolitik, und zwar so.
Wir leiten als Koalition ein neues Kapitel in der Handelspolitik ein.
Das sagt Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen, über das Freihandelsabkommen mit Kanada, genannt CETA. Das kennen wir schon seit Jahren, das Gezeter. Ja, und ja, ein Wortspiel am Morgen muss sein. Einfach nur, weil ich so besoffen davon bin, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Freihandelsabkommen galten bis vor wenigen Jahren noch als Werk des Teufels. Mittlerweile gehen die Verhandlungen darüber fast schon geräuschlos über die Bühne. Der Bundestag hat das Abkommen mit großer Mehrheit ratifiziert. Demnächst stehen Verhandlungen mit Chile und Mexiko an. Sogar die Grünen, die früher noch vehement gegen miserable Umweltstandards infolge des Freihandels wetterten, sind jetzt auf Linie. Die Grünen sagen, sie hätten jetzt bessere Standards in die Verträge reinverhandelt. Vielleicht haben sie auch einfach nur Geschmack an Chlorhühnchen gefunden. Kann ich mir schon vorstellen. Robert Habeck,
ja, Chlorhühnchen, ja. Aber jetzt morgens, mittags und abends Chlorhühnchen. Ja, freue mich drauf. Ist lecker, wirklich lecker. Habe ich schon probiert. Moment, ich muss eins kaufen gehen. Ich kann nicht weiterreden.
Immerhin können wir hierzulande noch echten Menschen dabei zugucken, wie sie sich zu viel vornehmen, Dinge falsch machen oder ständig ihre Meinungen wechseln. In San Francisco in Kalifornien schlägt man gerade eine ganz andere Richtung ein.
8 Stimmen dafür, 3 dagegen. Das ist die Entscheidung des Board of Supervisors von San Francisco. Das ist sowas wie das Stadtparlament. Der Vorschlag sieht vor, dass die Polizei von San Francisco Roboter jetzt mit Waffen aufrüsten darf, die Menschen töten können.
Was soll schon dabei schiefgehen? Haben die Supervisors noch nie Science Fiction gesehen? Blade Runner, iRobot oder Terminator? Hollywood ist doch nur ein paar Autostunden entfernt. Das ist, ich sag's wie es ist, der erste Schritt der Unterwerfung der menschlichen Zivilisation unter die Herrschaft der Roboter.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute um 10 Uhr findet online eine Pressekonferenz statt, die Deutschland kollektiv erzittern lässt. Von den einfachen Pendlern über die Direktoren der wichtigsten Museen des Landes bis hin zum Oppositionsführer und Bundeskanzler. Sie alle erwarten, voller Angst, welche Aktionen die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generationen heute wohl verkünden werden. Ich bin schon ziemlich gespannt, welche Protestformen sich die Suppenwerfer und Straßenkleber diesmal ausdenken. Keine Ahnung, auf dem Berliner Flughafen waren sie schon. Das war schon ein Stunt. Vielleicht gucken Sie sich mal den Berliner Hauptbahnhof an und blockieren ein paar Züge. Also die am umweltfreundlichsten sind. Das wäre doch mal was. Paradoxe Intervention nennen wir das. Wir Systemtheoretiker. Könnt ihr mal nachlesen. Ne? Dann wisst ihr, was ich meine. Ob das die letzte Generation kennt? Ich glaube nicht. Ich bin sehr gespannt. Und laut der letzten Generation dürfte der zweitwichtigste Termin des Tages heute gar nicht stattfinden. Denn wenn die letzte Generation wirklich die letzte wäre oder ist, dann müsste das Statistische Bundesamt heute gar keine Bevölkerungsvorausberechnung bis 2070 veröffentlichen. Macht das Bundesamt aber trotzdem und vermutlich wird sich zeigen, was schon länger bekannt ist. Die Deutschen werden weniger und älter. Es sei denn, wir kriegen das jetzt mal hin mit der Einwanderungspolitik oder wir kriegen wieder mehr Kinder. An beides glaube ich persönlich nicht so recht. Vor allem an Ersteres nicht. Und weil Ersteres nicht läuft, vielleicht auch an Letzteres nicht. Und deshalb bleibt es dabei. Deutschland ewig Bummerland. Das bedeutet, ich werde bald die Mehrheit sein und werde die Kaufkraft haben. Das habt ihr davon.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 0,75. So viele freie Betten sind deutschlandweit auf den Kinderintensivstationen pro Klinik noch frei. Die Lage ist so dramatisch, sie zwingt sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, sich mal kurz mit anderen Dingen als Corona und Cannabis zu beschäftigen.
Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten für Kinder noch zur Verfügung stehen. Zahlreiche reguläre Stationen sind bereits voll belastet und wir sind absehbarerweise noch nicht am Ende dieser Welle, die im Wesentlichen durch das RS-Virus verursacht wird.
Manche Kliniken müssen kranke Kinder und ihre Eltern schon abweisen, weil nicht genug Platz vorhanden ist. Ich frage mich, wo das Problem ist. Einem Kind reichen doch 0,75 Betten. Das braucht doch nun wirklich kein ganzes Bett. Oder manchmal reicht sogar ein halbes oder ein Viertelbett, je nachdem wie klein es ist. Naja gut, ich will mich da jetzt nicht weiter. Also die Deutschen sind bei der WM ausgeschieden und das macht mich, naja komm, lassen wir das. Jetzt was Ernsthaftes.
Wach und wichtig. Das Interview.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steht das Thema Sicherheit in Europa wieder ganz oben auf der Agenda. Und damit gewinnen auch Institutionen wieder an Wert, die es schon lange gibt, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie keine wirkliche Rolle mehr gespielt haben. Wie zum Beispiel die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Von der hat man höchstens gehört, wenn mal wieder Wahlbeobachter der OSZE in irgendwelche autokratischen Länder geschickt wurden. Jetzt ist sie aber wieder gefragt und an diesem Wochenende treffen sich die Außenminister zum OSZE-Jahrestreffen. Was davon zu erwarten ist, darüber spreche ich mit Frank Evers, dem Leiter des OSZE-Forschungszentrums an der Uni Hamburg. Guten Morgen, Herr Evers.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Es gibt die Vereinten Nationen, es gibt die NATO, es gibt die EU, den Europarat, bilaterale Kanäle zwischen Deutschland und den USA, ganz schön viele Institutionen und Gesprächsformate, um über Sicherheit zu reden. Braucht es da überhaupt die OSZE oder ist die sowas wie der Blinddarm der sicherheitspolitischen Institutionen, also ein unnötiges Relikt aus der Vergangenheit?
Ja, neben den Organisationen, die Sie erwähnt haben, gibt es die OSZE, die sich dadurch von anderen unterscheidet, dass sie 57 Teilnehmerstaaten hat, das heißt sämtliche Staaten Europas sowie Kanada, USA und die Mongolei sind Teilnehmerstaaten. Das heißt, in dieser Organisation sprechen sämtliche Staaten des Gesamtraumes Europa und angrenzender Regionen miteinander zu Sicherheitsfragen. Das ist für große Staaten wichtig, das ist für westliche Staaten wichtig, das ist aber vor allem auch für kleinere Staaten wichtig, die stets deutlich machen, dass die OSZE für sie das einzige Podium ist, auf dem sie international ihre Sicherheitssorgen, ihre Sicherheitsinteressen ansprechen können.
Welche Rolle kann denn die OSZE gerade angesichts des russischen Angriffskriegs einnehmen? Hat sie nochmal einen besonderen Zugang zu dem Thema, anders als beispielsweise die NATO?
Also ich glaube, zunächst mal zwei Ziele ist es, die die Organisation verfolgt. Das ist auf der einen Seite die Sicherheit zwischen den Teilnehmerstaaten zu fördern. Und ich antworte etwas indirekt. Es gibt in Wien einen ständigen Rat, das ist ein beschlussfassendes Gremium der OSZE. Dieser ständige Rat tagt wöchentlich. Es ist ein einmaliges Gremium in Europa. Die 57 Teilnehmerstaaten treffen sich dort mit ihren Delegationen, um ihre Sicherheitsinteressen jede Woche Donnerstag miteinander zu besprechen. Neben dem gibt es noch ein weiteres Forum, das Forum für Sicherheitskooperation in Wien. Dieser politische Austausch zwischen 57 Hauptstädten ist ein wichtiges Element der Sicherheitskommunikation zwischen den Hauptstädten in Gesamteuropa. Das zweite Ziel, das die Organisation hat, ist Sicherheit in den Teilnehmerstaaten selbst zu fördern. Ich denke, ein wichtiges Element der Aktivitäten der Organisation ist, zwischen den 57 Regierungen zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und den weiteren Umgang damit. Das geht also über das hinaus, was auf westlicher Seite im Rahmen der EU, aber auch der NATO geschieht, dass miteinander zu gemeinsamen Positionen und Handlungen kommen. Hier in der OSZE umschließt es eben auch Staaten des europäischen Ostens bis hin zu Zentralasien und der Mongolei.
Ist es denn Teil der Strategie der OSZE, dass man in der Öffentlichkeit quasi nichts von ihr hört?
Das ist nicht der Teil der Strategie, wobei Diplomatie hinter geschlossenen Türen ein wichtiger Teil des Instrumentariums der OSZE ist. Ansonsten ist es so, dass man die OSZE durchaus sieht. Wir haben, wenn wir von der Ukraine sprechen, seit 1995 eine Feldpräsenz in der Ukraine gehabt, die später 1999 abgelöst wurde durch eine andere Feldpräsenz, und 2014 wurde die Sonderbeobachtermission der OSZE eingerichtet, die zusammen mit dem bis zu diesem Jahr noch agierenden OSZE-Projektkoordinator dafür verantwortlich war, die Entwicklung in der Ukraine zu beobachten, darüber zu berichten, aber auch vor Ort miteinander Akteure ins Gespräch zu bringen. Das Mandat des Projektkoordinators und der besonderen Beobachtermission ging über den ja seit 2014 laufenden Konflikt in der Ostukraine hinaus. Hier kommen wir wieder zu dem Sicherheitsverständnis der OSZE. Hier ging es also darum, sowohl konfliktlösend zu agieren im Land, als auch Sicherheit in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext mit zu fördern. Also, um es nochmal zu sagen, in einem Staat wie der Ukraine ist die OSZE sehr wohl sichtbar, aber auch in anderen Staaten, in denen es Konflikte gab oder Konflikte gibt, ist die OSZE sehr wohl bekannt. Schauen wir in den Balkan, in den dortigen Staaten, In Staaten, wo die OSZE dort Feldoperationen unterhält, spielt die OSZE in der Öffentlichkeit sehr wohl eine Rolle. Vor allen Dingen dort im Zusammenhang des Aufbaus von demokratischen Institutionen und Rechtsstaatsinstitutionen. Die OSZE spielt eine wichtige Rolle auch in den Staaten Zentralasiens. Hier ebenfalls mit Blick auf die Stabilisierung, Förderung der Stabilisierung der Gesellschaften dort und des Dialogs mit den Regierungen dort. Also in solchen Staaten, im Südkaukasus ebenfalls, wo wir den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach haben, ist die Organisation mit ihren Aktivitäten sehr wohl bekannt, auch öffentlich bekannt, spielt dort in den Öffentlichkeiten auch eine Rolle, wenn auch nicht als Akteur, den man täglich in den Medien sieht. Die Organisation selbst ist eine kleine Organisation.
An diesem Wochenende findet das jährliche Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der OSZE-Staaten statt. Mit welchen Themen und Ergebnissen rechnen Sie?
Also zunächst mal, welche Erwartungen es vor diesem Ministerrat, vor dieser Ministerratstagung gibt, ist natürlicherweise schon mehrere Wochen in Diskussion. Wir haben nach dem 24. Februar in der Organisation ein Betriebsregime, das der polnische amtierende Vorsitz No Business as Usual als No Business as Usual bezeichnet hat. Es ist so, dass seit dem 24. Februar die Mehrzahl westlicher Staaten den Verhandlungssaal verlässt, obwohl mittlerweile die Organisation in den Arbeitsausschüssen zu einem Arbeitsmodus zurückgekehrt ist, ist es doch so, dass die Differenzen mit Russland, dieses No Business as Usual, den Arbeitsmodus in der OSZE organisieren. Das heißt nicht, dass es nicht auch Gespräche gibt. Sie haben ebenfalls aus den Medien entnommen, dass Außenminister Lavrov vom polnischen amtierenden Vorsitzenden, dem polnischen Außenminister Herrn Rau, ausgeladen worden ist. Insofern steht schon die Frage vor dem Hintergrund dieser Beziehung. Sind Beschlüsse überhaupt auf so einer Ministerratstagung, die ja jährlich zusammentritt als eines der obersten beschlussfassenden Organe der OSZE, möglich? Ich glaube, die Antwort ist, wir sollten keine Beschlüsse erwarten, sondern eher davon ausgehen, dass es wichtig ist, dass sich zum gegebenen Zeitpunkt Vertreter aller 57 Teilnehmerstaaten in Warschau zu einem Meinungsaustausch treffen. Dieser Meinungsaustausch ist prominent besetzt. Ich denke, es geht vor allen Dingen darum, dass man sich hier informell miteinander darüber austauscht, welche Erwartungen es gegenüber der OSZE im Weiteren geben kann, wie die OSZE im Weiteren agieren kann. Und auch wird es darum gehen, dass die Minister miteinander zu einem Verständnis darüber kommen, wie die OSZE eigentlich in eine solche Situation geraten konnte, wo es, da man ja doch eine Dialogplattform ist, keinen Dialog gibt zu entscheidenden Fragen, keinen Dialog zwischen westlichen Staaten und der um die westlichen Staaten herum befindlichen Teilnehmerstaaten einerseits und Russland andererseits.
Welche Rolle spielt denn Deutschland innerhalb der OSZE?
Deutschland gehört seit den 70er Jahren zu den Förderern dieser Organisation. Deutschland tritt seit Jahrzehnten aktiv dafür ein, dass die Organisation eben als Verhandlungspodium, aber auch als Organisation mit ihren Strukturen, mit ihren zentralen Strukturen und Feldoperationen aktiv bleibt und handlungsfähig bleibt. Deutschland ist nicht nur im politischen Dialog engagiert, sondern finanziert auch einzelne Aktivitäten der OSZE über die üblichen Beiträge zum Regelhaushalt der OSZE hinaus. Deutschland entsendet Personal in die Organisation und Deutschland, die Bundesregierung, fördert auch Wissenschaftsinstitutionen seit Jahrzehnten, wie zum Beispiel mein Zentrum für OSZE-Forschung am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, bemüht sich also auch von außerhalb der OSZE sicherheitsrelevante Gespräche, sicherheitsrelevante Forschung in die Organisation hineinzutragen über solche Kanäle wie unsere Forschungsstelle.
Da können wir doch sagen, wie gut, dass es uns gibt. Vor dem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der OSZE-Staaten an diesem Wochenende. Frank Evers, Wissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Herzlichen Dank, Herr Schröder. Wiedersehen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Alphonse de Lamartine, Politiker. Man hat nicht ein Herz für Menschen und eines für Tiere. Man hat ein einziges Herz oder gar keins.
Ende der Denkpause.
Das war der Freitag bei Wach und Wichtig. Und wir gehen in dieses Wochenende ohne katarische Gefühle. Ach, wie schön. Es wird ein ruhiges Wochenende. Es wird ein beschauliches Wochenende. Es wird ein winterliches Wochenende. Es wird das Wochenende vor Nikolaus. Und das wird ein gutes Wochenende. Einfach, weil wir nicht nach... Naja, haben wir. Gut, in diesem Sinne, bleibt gesund, gehabt euch wohl und bis Montag.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.